Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute reden wir darüber, ob die progressive Fantastik gescheitert ist.
Dum, dum, dum.
Dum, dum, dum. Wir wollten auch mal einen edgy Clickbait-Titel machen. Jedenfalls haben wir dazu Anna Zabini zu Gast, was uns sehr freut. Hello.
Hallo.
Wir haben jetzt ja sonst immer Themen vom Thema. Aber heute nehmen wir diese Folge so früh vor der Veröffentlichung auf, dass wir noch gar nicht wissen, was unsere zukünftigen selbst machen werden im September.
Genau.
Am besten guckt ihr auf unseren Social Media vorbei oder ihr abonniert unseren wunderschönen Newsletter. Hint, hint. Dann erfahrt ihr auch, was wir im September machen, wenn wir es denn wissen.
Mhm.
An dieser Stelle ein kurzer Einwurf von Lena aus der Gegenwart, die diese Folge gleich hochladen wird. Wir haben uns überlegt, dass wir zu dem Thema eigentlich sehr gerne nochmal wieder eine Live-Folge machen würden. Und das wird dann unsere Oktoberfolge werden. Das schon mal vorab zu dieser Diskussion. Also wenn ihr gleich ganz viele Punkte habt, wo ihr sagt, dazu möchte ich auch was sagen. Sehr gut, merkt sie euch. Und behaltet unsere Social-Media-Accounts im Auge. Da werden wir ankündigen, wann wir nochmal live mit Gästinnen darüber sprechen. Damit können wir dann auch schon diesen Teil abhaken. Und Anna begrüßen. Hallo Anna.
Hallo. Danke für die Einladung. Ich bin sehr geehrt. Ich höre mir doch so gern den Genderswap-Podcast an.
Ja. Das freut mich. Ja, cool. Schön, dass du da bist. Würdest du dich denn einmal kurz vorstellen, unseren HörerInnen?
Ja, und ich werde meinen Standardsatz sagen und der lautet: Hallo, ich bin Anna und ich bin sehr müde. In Klammer seit 2020.
Ich fühle das.
Ja, schon, oder? Manchmal schreibe ich Dinge, öfters denke ich über Dinge nach, die andere Leute schreiben oder schreiben könnten.
Was kann man von dir lesen und wo?
Von mir kann man ein paar kurze Texte lesen, viele davon in den Queerwelten. Yay!
Ja.
Mein Lieblingstext ist in der ersten Queerwelten enthalten, das ist die Heldenfresserin. Das ist, glaube ich, mein liebster Text von mir. Und einen Roman, Sangue in Dämonis bei Ohne Ohren.
Ohne Ohren, der Verlag, der uns nun bald alle vereint.
Ja.
Noch laufen ja die bei Ohne Ohren die Novellen erst, die nur von Christian sind, aber Judith gesellt sich ja bald dazu. Und ich glaube, ihr seid ja auch beide in einer gewissen Romantologie vertreten.
Ja, also Anna und ich sind in einer Romantologie.
Genau.
Ja, genau. Mit Christian, der hat ja diese drei Schattenspiele-Novellen. Und die erste Novelle Mutterentität und die zweite Im Schatten des Leviathans ist nur von Christian. Und bei der dritten, bei den T-Spionen, da mische ich auch mit. Dann bin ich auch bei Ohne Ohren.
Genau.
Yay!
Außerdem haben wir drei einen Chat zusammen, in dem wir immer mal wieder unsere Frustration über den Buchmarkt teilen, zum Beispiel. Oder über Alexander den Großen reden. Manchmal das, manchmal dies.
Ja.
Deswegen haben wir uns gefreut, dass Anna Lust hatte, das jetzt auch im Podcast hier einmal zu tun. Wir sind ein bisschen gefrustet über den Buchmarkt, teilweise auch über die progressive Fantastik und wie es dir gerade so geht.
Mhm.
Ja, wir dachten, dann machen wir eine Folge dazu und reden mal darüber, was da so los ist, warum uns das frustriert.
Da könnte ich ja einfach mal sagen, dass mir kürzlich meine Agentin schrieb und sagte, dass nichts anderes mehr gekauft würde außer Romance. Ich solle daran nicht verzweifeln. Es wäre nur noch Romance und Romantasy und nichts anderes könnte im Moment irgendwie auch nur, also nicht Schritt halten, das sowieso nicht, aber auch nur irgendwie mit im Rennen bleiben. Sie meinte auch nicht mal sowas wie Krimi. Und das wäre früher eigentlich immer so die sichere Bank gewesen. Krimi, Thriller läuft irgendwie immer. Aber im Moment ist es wirklich nur Romance. Das soll jetzt kein Romance-Diss-Podcast-Folge werden.
Nein, gar nicht.
Aber es ist halt einfach im Moment so, dass sich die Kluft so ein bisschen immer weiter öffnet, so zwischen den Sachen, die extrem gut laufen und ja sehr erfolgreich sind, und allem anderen, was mehr oder weniger meinem Gefühl nach auf der Strecke bleibt.
Also es ist jetzt halt gerade Romance. Es kann halt auch sein, dass es in zwei Jahren wieder was anderes ist.
Ja, genau. Mir geht es da nicht darum, dass ich irgendwie Romance scheiße finde oder sowas. Nach diesem Ratschlag der Agentin habe ich natürlich einen Romance-Roman gepitcht, also einen Romantasy-Roman. Und ich glaube aber genau, dass das Problem damit nicht ist, dass es jetzt speziell Romance ist, sondern das Problem ist, dass es halt eine Sache ist und die total extrem. Also dass halt noch nicht mal die Vielfalt der Genres noch da ist, geschweige denn die Vielfalt innerhalb der Genres. Das wäre so meine steile These.
Das ist auch gar keine so steile These, glaube ich. Wenn diese Folge erscheint, ist sie bestimmt schon erschienen, aber ich habe gerade an einem Artikel über die Lage der Kleinverlage gearbeitet und dazu auch so eine Studie gelesen, die 2021 im Auftrag der Regierung gemacht wurde. Und da war dann auch ganz klar gesagt, dass quasi die Konzentration auf wenige Genres halt ein Symptom ist des Sterbens der Vielfalt auf dem Buchmarkt. Also von daher ist das, glaube ich, jetzt gar keine so steile These, sondern auch andere Leute, die das untersucht haben, sind da schon auch der Meinung. Also Romance war natürlich ja schon immer ein ganz, ganz großes Genre, was immer so ein bisschen unter dem Radar lief, weil es auch so viel abgewertet wird und so.
Ja, ja, voll.
Und ich finde es auch an sich nicht schlecht, dass mal ein bisschen Leute vielleicht, die das schon ganz lange schreiben, auch mal ein bisschen besser mitverdienen oder ein bisschen mehr verkaufen. Das finde ich gar nicht schlimm. Nur alle anderen, deren Lieblingsgenre das zum Schreiben vielleicht nicht ist, würden auch gerne noch Geld verdienen, so.
Ich finde auch Belletristik und sowas, das ist nie irgendwie, dass sie die Riesenverkaufszahlen haben. Aber die Vielfalt der Genres ist ja auch einfach eine kulturelle Vielfalt. Und ich finde, ist schwierig, wenn man quasi merkt, man steht daneben, während das zusammenbricht und kann irgendwie nichts tun.
Ja, ich finde auch nicht nur ein Decline von Genrevielfalt, sondern auch von Stilvielfalt. Auch das ist jetzt kein Diss gegen Schreib- oder Lesepräferenzen. Aber wenn erste Person Gegenwart quasi die Standard-Erzählweise wird, mit kurzen Sätzen, möglichst unauffälligem Stil, dass der Stil quasi nicht den Inhalt stört, ist das natürlich auch eine, ich möchte sagen, Erziehung von den Lesenden, nicht wahr?
Ja, also, ja,
das ist ja ganz zwingend dann, nicht wahr? Also, dass du dann gewohnt bist, dass du das schnell lesen kannst und du kommst schnell zu deiner Satisfaction. Es ist Instant Gratification. Du bist sofort drinnen. Du musst dir nicht eine Welt erarbeiten, weil du bist als ich, nicht wahr, schon in dieser Welt drinnen. Du musst nicht ganz lange komplizierte Sätze lesen, in denen die Info versteckt ist in dem dritten Nebensatz. Hast halt etwas, was du schnell konsumieren kannst.
Das ist ja auch wichtig, weil du musst ja auf Goodreads die 100, 150 Bücher im Jahr schaffen.
Mindestens.
Als Produktivitätsanzeige so.
Genau. Und nachdem halt auch die Vielfalt der Form etwas ist, was relevant ist und auch revolutionsmäßig relevant ist, ist diese Vereinheitlichung auch da problematisch. Da brauche ich nicht mehr auf ein bestimmtes Genre gehen. Ich kann bei der Erzählweise schon anfangen.
Das stimmt.
Finde ich halt schade.
Total. Ich finde ja so Dogmatismen beim Schreiben immer sehr schlimm. Dieses du musst jetzt aber. Also andererseits gibt es ja auch wieder dann welche, die sagen, nee, im Präsens, das geht ja gar nicht. Erinnerte mich gerade wieder an so eine Social-Media-Diskussion, so die erste Person, die, das ist ja doof und das ist jetzt, warum sind die Bücher jetzt alle so? Das ist doch irgendwie falsch. Nein, also Dinge sind nicht falsch oder richtig beim Schreiben. Also so Kommasetzung und Grammatik schon, aber aber die, also in welche Perspektive man schreibt, in welcher Zeitform man schreibt, das sollte halt im Idealfall zur Geschichte passen und jetzt nicht davon diktiert werden, was gerade in ist.
Genau, in der Form gibt es so eine Normierung oder Normativierung, falls das ein Wort ist. Und im Inhalt natürlich irgendwo auch. Also ich fände das total okay, wenn wirklich alles voller Romance wäre und diese Romance aber halt super vielfältig in sich. Ich sage auch nicht, dass Romance jetzt nicht vielfältig ist, aber die super erfolgreiche Romance ist halt, soweit ich das überblicke, schon immer sehr ähnlich. Ich finde auch, die super erfolgreiche Romance ist halt auch immer hetero. Das ist immer aus der Sicht von einer Frau, das Love Interest, ein Mann. Dazu halt auch die Fanfiction-Tropes, die halt so vorkommen, die halt auch oft damit zu tun haben, dass der Mann erstmal als irgendwie überlegen, bedrohlich irgendwas wahrgenommen wird. Stellt sich dann vielleicht doch als netter Kerl raus oder halt auch nicht. Finde ich, will ja unsere Bedürfnisse normativieren. Ja, also es will, dass wir alle dasselbe dazu empfinden, dass wir alle dieselben Vorlieben haben, was wir als romantisch empfinden und was nicht. Das finde ich schwierig. Ich finde ganz viele Sachen nicht romantisch, die andere Leute romantisch finden, offenbar.
Ja, ich finde auch, man merkt da schon so eine gewisse, also Abläufe, die sehr ähnlich sind. Also ich habe jetzt letztes Jahr beruflich irgendwie mehr Romance gelesen, als glaube ich sonst je zuvor in meinem Leben. Mir haben auch Sachen davon durchaus gefallen. Sie haben sich sehr bemüht, also da auch noch wichtige Themen mit einzubringen oder zumindest queere Nebenfiguren einzubringen, beziehungsweise eins, was ich gelesen habe, war auch einfach eine Romance zwischen zwei Männern. Also das war jetzt tatsächlich mal nicht hetero.
Yay.
Aber die Dramaturgie, die war schon immer sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist jetzt schon auch ein Fakt, dass das halt alles Großverlagstitel waren, wo man jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr drauf achtet, dass die Dramaturgie jetzt nicht ganz anders ist und ganz von dem abweicht, was Leute erwarten, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, ich denke auch, wenn du deine Romance-Reihe am Laufen hast, und ich stelle es mir wirklich, es ist hart, ja. Du hast ja dann Deadlines, weil du musst ja dann, weiß ich nicht, diese Reihe muss ja in einem Jahr erscheinen, was weiß ich, 2, 3 Titel. Dann hältst du dich natürlich an die Beats, die da irgendwie einmal festgelegt wurden, nicht wahr? Weil du hast ja gar keine Zeit und keine Ressourcen, um das irgendwie anders zu machen und dann noch die anderen zu überzeugen, ja, da es ist, bitte, lass es uns so machen.
Ja.
Also es ist schon irgendwie eine Art, ja, ich füge mich in die Produktionsbedingungen.
Also das sind andere Genres natürlich auch so, ne?
Sicher, Krimi zum Beispiel.
Krimi ist ja auch, ne, da muss erstmal der falsche Verdächtige und die Kommissarin noch ihre Lebenskrise im zweiten Drittel oder was auch immer haben. Und also auch so ganz klassische Heldenreise-Fantasy ist natürlich genau auch so formelhaft.
Exakt.
Ich glaube, davon abzuweichen, das ist so ein Ding, wo ich mir immer das Gefühl habe, da muss man dann vielleicht auch den Konzernenverlag, der gewinnorientiert arbeitet und wo es hauptsächlich um die meisten Verkäufe geht, vielleicht auch sehr überzeugen, dass man davon abweichen darf.
Ja, oder ich muss es mir leisten können, dass ich es trotzdem mache und dann halt verschenke, weil de facto verschenken wir in der Kleinverlagsszene zum Beispiel unsere Texte. Hm. Was ich jetzt nicht per se schlecht finde, ich finde es nur unter den Produktionsbedingungen sehr, sehr schlecht.
Ja. Zu dem, was du gerade gesagt hast, Lena und Anna auch, du sagtest, du bist seit 2020 sehr müde, das passt irgendwie zu dem Kontext. Ich fand, dass es 2019, 2020 so rum halt irgendwie auch eine große Lust gegeben hat, auch bei den Großverlagen mal was anders zu machen. Also ich glaube nicht, dass das nur Leute sind, die irgendwie denken, ja, und heute wieder Business as usual. Weil ich meine, die lieben ja auch Bücher, ne? Und sind irgendwie ins Buchbusiness gegangen, die Leute, die da sitzen, weil sie irgendwie denken, ach, coole Bücher machen. So, habe ich irgendwie Bock drauf. Und ich glaube, die hatten vor so ein paar Jahren, hatten die auch mal so dieses, ah, oh ja, cool, wir machen mal irgendwie was anders. Und das war so die Welle, die Progressive Fantastik auch so ein bisschen mit gegründet hat und auf der wir dann irgendwie alle eine Zeit lang so unser optimistisches Hoch hatten, wo wir so dachten, es ändert sich was und Dinge tun sich auch auf Verlagsseite, Kleinverlage, Großverlage, alle ziehen irgendwie mit und der Begriff kommt irgendwie so ins Rennen und wir können jetzt mal endlich Dinge anders machen. Zumindest in Deutschland, Österreich, wir waren halt lange hinter dem englischsprachigen Markt in Anführungszeichen und auch der englischsprachigen Kunst in Anführungszeichen daher. Und da habe ich den Eindruck gehabt, es gab so eine Lust zum Aufbruch und zum Andersmachen und das hat halt einfach der Marktdruck so total zerstört, finde ich. Also es ist einfach weg.
Ja, es war halt so, wir machen was anders und dann stellen wir fest, es verkauft sich aber vielleicht ein bisschen schlechter als das Herkömmliche. Und dann machen wir es halt nicht so.
Und da aber dann natürlich noch die Pandemie hineingespielt. Leute haben ihre Arbeitsplätze, ich möchte es nicht so sagen, aber ich sage so, ihre Kaufkraft verloren. Und dann natürlich die Leute, die sich halt auch für diese Sachen interessieren, hatten dann weniger Budget.
Ich glaube, wenn die Weltlage besser wäre, als sie ist, würden wir auch mehr progressive Fantastik weiterhin haben. Weil, also ja. Pandemie, dann noch natürlich der Krieg in der Ukraine, die ganze Energiegeschichte, die super gestiegenen Kosten für Energie, für Druckkosten, für Papierkosten. Bleibt pro Buch natürlich sowieso schon weniger übrig dadurch. Dann muss man natürlich dann besonders schauen, dass es sich viel verkauft, wenn man jetzt genau die Umsatzmaximierung im Kopf hat. Oder als Kleinverlag, wenn man das, kann ich es mir überhaupt leisten, dieses Buch zu drucken im Kopf hat. Also das ist ja die andere Seite dann.
Genau, und ist es dann konkurrenzfähig ohne Farbschnitt, 5 Illustrationen, 7 Overlay-Pages? Bin ich konkurrenzfähig? Sogar in meiner winzigen Nische.
Wir als AutorInnen werden ja auch immer verantwortlich dafür gemacht, wenn ein Buch dann nicht läuft, ne? So klar, so normal.
Cool und normal.
Aber ich glaube tatsächlich auch, dass auch die Leute in den Verlagen, die halt unten in der Nahrungskette stehen, dass auch die von ihren Vorgesetzten sowas Ähnliches zu hören bekommen. Ne? So dieses, also Projekt XY mit sowas muss uns gar nicht mehr ankommen. Ich glaube, dass auch da die Tatsache, wenn du ein Buch gepusht hast und vielleicht eingekauft hast als Übersetzung oder vielleicht auch halt dafür eingetreten bist und ne, irgendwie die Redaktion übernommen hast und sowas, was dann irgendwie auf der Bestsellerliste landet, dann ist das, glaube ich, schon was, womit du im Verlag besser dastehst, als wenn du immer sagst, ja gut, ich habe jetzt hier 17 progressive Titel gemacht, keiner davon ist gelaufen, so, ne? Also ich glaube, dass da einfach Dinge auch an der Tatsache scheitern, dass wir als Schreibende große Lust darauf hatten, mal endlich die Dinge anders zu machen, aber LeserInnen nicht mitgegangen sind.
Zumindest nicht genügend.
Oder zumindest nicht mit Geld.
Genau, was natürlich daran liegt, dass wenn man aus marginalisierter Perspektive über marginalisierte Themen schreibt, dann ist die Zielgruppe immer eine Gruppe, die tendenziell weniger Geld hat als privilegierte Leute. Ja, also man braucht dann sozusagen immer noch die wohlmeinenden Privilegierten, die das Thema jetzt vielleicht nicht betrifft, die aber trotzdem bereit sind, sich die Geschichten anzuschauen oder durchzulesen, vor allem irgendwie auch zu kaufen.
Ja, und dann kommt natürlich diese Erschöpfung dazu, nicht wahr, von marginalisierten Lesenden, die vielleicht auch keinen Bock mehr haben, was ich auch total verstehe, sich immer nur damit auseinanderzusetzen, wie katastrophal alles ist.
Die Erschöpfung merkt man halt vielleicht auch an der Menge der Reaktionen einfach, also Rezensionen zum Beispiel, generell so Feedback. Und das ist ja, also im Kleinverlagsbereich gibt es natürlich auch ein bisschen Geld auf jeden Fall, aber nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt mein Einkommen.
Ich fürchte, es ist nicht einmal meine Heizungsrechnung. Also, also ich glaube, da müssen wir auch einmal ganz ehrlich reden drüber, über Zahlen und über Geld. Weil lukrativ und mehr als ein teures Hobby ist es nicht in der Kleinverlagsszene.
Ich finde, es ist auch leider so, das betrifft natürlich nicht alle Kleinverlage, aber ich bin auch schon oft von Kleinverlagen, also über den Tisch gezogen worden. Du hast es eben schon gesagt, wir verschenken im Prinzip unsere Texte. Und dann denke ich manchmal so, klar, ich weiß, die Kleinverlage können das auch oft nicht anders, aber Kleinverlage und KleinverlagsinhaberInnen, und ich meine damit natürlich nicht alle, aber manche KleinverlagsinhaberInnen, kalkulieren mit der Tatsache, dass sie annehmen, dass du ein gut verdienender Lehrer bist und als Hobby gerne mal einen Text zum Beispiel zu einem Rollenspiel schreiben willst und bist danach damit zufrieden, dass dein Name vorne drin steht. Und dass es andere Lebensrealitäten gibt, in denen das einfach nicht funktioniert, dass ich meine Texte ständig verschenke. Das erscheint dann irgendwie gar nicht auf dem Bildschirm sozusagen. Es ist irgendwie gar nicht so im Blick. Also natürlich, die wollen ihre Kosten irgendwie decken und die müssen halt auch existieren, klar. Aber ich bin halt auch in meinem Kontakt zu Kleinverlagen schon viel zu oft mit Kleinverlagen in Kontakt gewesen, die basically davon ausgehen, dass ich die Rechnung niemals stellen werde. Und wenn ich sie stelle, dass sie einfach dreimal nicht reagieren können und ich mir schon keinen Anwalt nehmen werde für das kleine Geld, also für die zweistellige Summe.
Ja.
Bis jetzt wurde bei mir immer alles bezahlt, teilweise musste ich aber auch schon mehrfach erinnern, das ist wohl richtig. Verstehe auch, dass die Lage der Kleinverlage auch wirtschaftlich sehr schwierig ist, aber dann kann man zumindest mal reagieren und mal sagen, was ist das Problem, wann kommt das Geld, kann ich dir vielleicht schon mal eine Anzahlung machen oder wie auch immer. Wobei das größere Problem ist, finde ich noch, dass du dir halt sehr überlegen musst, was kannst du dir leisten zu machen? Ne, welches Projekt kannst du für diese Preise annehmen? Also ich mache ja auch immer mal Sachen im Rollenspielbereich, Lektorat oder Übersetzung. Und die sind halt so, das mache ich für Rollenspiele, die ich sehr liebe und die ich gerne hätte, dass es die auf Deutsch gibt. Und wo ich denke, okay, das ist jetzt so ein Spiel, wo es auch ein bisschen drauf ankommt, dass die Übersetzung, ja, weiß ich nicht, schon mal ein bisschen Ahnung von queeren Themen oder sowas hat, dann mache ich das. Aber das ist jetzt nicht, weil es sich lohnen würde so. Das ist dann immer ein bisschen blöd, weil ich würde das noch gerne noch mehr machen, wenn es so bezahlt wäre, dass ich davon irgendwie ansatzweise einen Teil meines Einkommens bestreiten könnte.
Ja, es ist halt so ein Zyklus von Selbstausbeutung. Natürlich sind die Kleinverlegenden, die haben auch alle noch Erwerbsarbeit. Das ist mir auch schon klar, nicht? Aber irgendwie geht's in unseren Verwertungsstrukturen nicht auf. Von keiner Seite.
Nein, um nochmal zu der Studie zurückzukommen von eben, die kommt dann halt auch zu dem Schluss, man kann Verlagsvielfalt und Literaturvielfalt nicht nach Marktbedingungen sicherstellen.
This is my surprise das face. Ja,
Kunst und Kapitalismus kannst du nicht übereinbringen. So, du brauchst strukturelle Förderung für kleine Verlage. Das passiert aber irgendwie nicht. Das bisschen, was es ja mal gab, ne, mit diesem Neustadt Kultur, wo es ja irgendwie zum ersten Mal mal Lesungshonorare gab in einem Umfang, dass man wirklich sagen könnte, oh doch, hey, das lohnt sich jetzt vielleicht, das wurde ja sofort wieder eingestellt, nach 2 Jahren. Nun sollen wir wieder alle umsonst irgendwo lesen und wenn wir Glück haben, kriegen wir noch den Eintritt erstattet von der Veranstaltung oder so.
Was ja krass ist, oder eigentlich, wir haben gesehen, aha, da funktioniert etwas und dann haben wir gesagt, nein, abschaffen, kein Bock.
Teuer. Kein Geld mehr da.
Das ist halt der Punkt. Wenn wir irgendwann halt dahin kommen, dass Schreiben ein Hobby ist, weil es nichts anderes mehr ist, außer vielleicht das 1%, was man gut verdient, dann entscheidet, wer schreiben kann, einfach nicht mehr das Talent oder die Erfahrung oder die guten Ideen oder was auch immer, sondern es entscheidet, wer es sich leisten kann, wer privilegiert genug ist, wer den gut bezahlten Dayjob hat, der auch mit 30 Stunden die Woche noch genug Geld einbringt, dass man einen Tag dann schreiben kann, wer keine Care-Arbeit hat, wer keine anderen Ehrenämter hat, wer gesundheitlich in der Lage ist und so weiter und so weiter. Das entscheidet dann darüber, wer es noch sich leisten kann, Bücher zu schreiben.
Und ich meine, da waren wir ja schon. Ich glaube, dass wir immer davon ausgehen, dass wir in der bestmöglichen Zeit leben. Und ich sage einfach, ich glaube, das möchte ich anzweifeln.
Mhm.
Also wir leben nicht in der bestmöglichen Zeit. Früher war nicht alles besser, aber vielleicht waren manche Dinge ein bisschen besser. Also wenn du angestellt wurdest als Hofschreiber, nicht wahr, am Königshof, hast du ausgesorgt gehabt. Und das gibt es nicht mehr. Gut, dass es das nicht mehr gibt. Aber wir haben keine Ersatzdinge bekommen. Wir haben nichts. Also wir sind noch immer wie der Herr Goethe und der Herr Kleist, die sich darüber beschweren, dass sie eine Erwerbsarbeit machen müssen und keinen Bestseller geschrieben haben. Ich fürchte, dass wir deswegen eben nicht in der bestmöglichen Zeit leben. Wir haben zwar alle Ressourcen, so theoretisch. Also theoretisch kann ich mir, bis das Internet ex geht, wegen sogenannter KI, kann ich mir jetzt noch sehr, sehr, sehr viel selber aneignen und selber zusammensuchen. Aber dafür muss ich mal die Zeit haben.
Ich glaube, dass es aktuell auch in der Timeline, in der wir leben, die ja nicht die beste Timeline, sondern teilweise die darkest Timeline ist, dass es in der aktuellen Situation oft total verschieden ist, was wir lesen wollen und was wir und andere schreiben wollen. Also ich glaube, das ist auch Teil des Problems, in Anführungszeichen. Dass wir ja nur unseren Wert beweisen können, wenn wir genügend gelesen werden. Also es gibt keine andere Möglichkeit, den Wert von schreibenden TM zu messen, außer wie viel Exemplare hast du denn verkauft, so. Und ich glaube, dass wir schreibend, also viele von uns, also zumindest die Leute, die auch halt bei der progressiven Fantastik on board waren, die waren ja deshalb auch on board, weil wir schreibend irgendwas verarbeiten wollten, ne? Also wir wollen unsere Emotionen, auch die negativen Emotionen als Katalysator nutzen. Wir wollen den künstlerischen Prozess als Verarbeitung. Wir wollen Themen aus der Gegenwart fiktional verarbeiten. Und irgendwie ist es so, dass das dann niemand lesen will. Teilweise inklusive uns selbst, ne? Also das Lesen halt etwas anderes ist als Schreiben. Und Schreiben ist auch irgendwie Verarbeitung und so. Und Lesen kann das auch sein. Aber ich glaube, Lesen ist halt auch einfach ein bisschen Weltflucht und, ne, Eskapismus. Und halt irgendwie eine Zuwendung zu etwas, was unkomplizierter ist als das, was wir in der Gegenwart haben. Und da steht natürlich unsere Gegenwart mit der Polykrise, wie man sie so schön nennt, in einem starken Kontrast zu dem, was Leute gerade lesen wollen. Also man merkt ja ganz klar, die Leute sind einfach stark überfordert mit allem. Lena hat es ja eben schon aufgelistet, was da so in der nahen Vergangenheit so alles...
Und noch sehr viel mehr.
Rechtsruck, dies, das, Faschismus. Und ich glaube, dass halt Leute die Sehnsucht nach was anderem haben, ne? Nach was Einfachem. Und dass die das halt in den Genres finden, die gerade ganz weit vorne stehen. Weil es halt da speziell um so eine mikrokosmische Sache geht. Also um dieses, liebt er mich nicht. Aber es ist das Allerprivateste, was man sich so vorstellen kann. Weil das Öffentliche so überwältigend ist.
Auch etwas, was irgendwie sehr klar ist, nicht wahr? Entweder liebt er mich oder nicht.
Und er liebt ja auch nie nicht. Also das Ergebnis von den Romance-Novels ist ja auch eigentlich fast immer, dass die Antwort ist, er liebt mich.
Sonst, also wäre ich auch lesend jetzt ganz an Bord. Das erwarte ich mir schon. Selbstverständlich.
Ja. Am Ende kriegt sich das Paar und am Ende wird der Mörder gefasst und am Ende wird die Welt gerettet.
Ja, und ich glaube, dass da diese Marktlogik, Angebot und Nachfrage einfach auch kaputt ist. Also wir bieten was anderes an, als wir auch selbst nachfragen, würde ich mal fast sagen. Also selbst wir selber fragen vielleicht nicht das nach, was belastend ist und die Klimakrise aufgreift. Und das liegt irgendwie halt natürlich auch daran, dass Kapitalismus Kunst halt nicht fassen kann und versucht, dieses Angebot- und Nachfrageding da irgendwie drüber zu stülpen. Das funktioniert aber irgendwie nicht. Und die Lösung dafür ist natürlich nicht, dass man jetzt den Leuten böse ist, die das nicht schaffen, nicht wollen, sich auch in den fiktionalen Räumen noch ständig mit dem auseinanderzusetzen, was im öffentlichen Raum ist und in der Realität ist. Und die diese Fiction quasi nutzen, um etwas als Ablenkung zu konsumieren. Also es nützt ja nichts, sich hinzustellen und jetzt irgendwie zu sagen, ihr seid schuld, ihr konsumiert falsch. Das ist es ja auch nicht. Da kommen wir eigentlich wieder dahin zurück, dass es irgendeine Form von ja anderer Wertschätzung geben muss von vielfältiger Literatur, die sich nicht in den Verkaufszahlen ausdrückt.
Ich kenne jetzt nur so die kleinen Verlagsseite. Die monetäre Bezahlung ist ja nicht so wirklich doll, aber sehr viel Entlohnung ist ja auch so die Reaktion, Rezension oder Leute, die begeistert sind oder sagen, das hat irgendwie sie irgendwie mitgenommen oder ihnen irgendwie einen neuen Blickwinkel eröffnet oder so. Aber das hängt natürlich zusammen, weil also durch diese ganze permanente Erschöpfung, da der wir ja alle leiden, weil wir irgendwie in der brennenden Welt existieren müssen, wird das halt auch immer weniger. Kommentare, Rezensionen, irgendwie Feedback zu Sachen, also man hat so teilweise das Gefühl, man schreit so ins Nichts. Es gibt viel weniger Rückmeldungen, als es vielleicht 2020 noch war. Und wenn das ja aber sozusagen der einzige Lohn ist, dann hat man gar nichts mehr so, ne? Also fürs Geld macht man es nicht, man macht das irgendwie...
Ja, für die Resonanz irgendwo, nicht wahr?
Ich sage ja immer so ganz platt und ganz pathetisch, ich schreibe eigentlich, weil ich die Welt ändern will. Wenn das nicht funktioniert, also wenn klar ist, nee, die Welt ändert sich nicht, die Welt wird immer schlechter, die Resonanz ist nicht mehr da, das Interesse an solchen Themen wird immer weniger, wir wollen doch lieber wieder irgendwas zurück zur Heldenreise-Fantasy, dann ist meine Motivation irgendwann kaputt.
Ja, ich fürchte auch, dass wir uns im falschen Medium bewegen, um noch große Menschenmengen zu erreichen, weil es liest kaum jemand mehr. Mhm. Und die diese Kaufkraft haben und lesen, lesen andere Stoffe und in anderen Genres. Ich glaube, was spannend wäre, wäre so ein Übergang in Games zum Beispiel. Ich glaube, Gaming ist das, wo du noch viele Menschen erreichen kannst, wenn du nicht gleich auf TV, nein, Streaming umsatteln möchtest. Ist halt schade, weil dann natürlich irgendwie der literarische Text als Kunstart irgendwie immer schmaler, enger, monokulturiger.
Gleichzeitig ist halt Gaming und Fernsehen und all sowas halt ein super unzugänglicher Markt, ne?
Das stimmt.
Gerade im Gaming auch durch diese prekären Bezahlverhältnisse, das schwierige Reinkommen in die Gaming-Industrie und dann halt diese ganzen Crunch und stell dich nicht so an, das muss heute Nacht noch fertig werden und so. Das ist ja auch nichts, wo irgendwie jetzt marginalisierte Menschen, Leute, die Care-Arbeit übernehmen oder Gott bewahre, Menschen mit Behinderung in irgendeiner Form einen einfachen Zugang zu haben. Also man hat generell schon keinen einfachen Zugang dazu, aber für solche Leute ist es ja auch einfach fast unmöglich.
Das stimmt. Und das ist natürlich auch bei Design, die ganze Gatekeep-Geschichte hier.
Da ist so natürlich also auch bei Streaming. Wie viele jetzt allein queere Serien wurden in den letzten 3 Jahren alle wieder abgesetzt? Also ich sehe da schon Parallelen noch zum Buchmarkt, dass das halt eher wie so ein Trendthema gehandelt wurde und nicht wie eine wirkliche grundlegende Änderung.
Ja, und ich muss sagen, ich hasse ja Pinkwashing und Rainbowwashing und so. Aber ich war in diesem Pride schon froh, dass die Stadt Wien überall ihre kleinen Regenbogenfahnen, die Progressiven nämlich, aufgehängt haben. Also auch an den ganzen BIMs, also den Straßenbahnen. Ich fand das schon gut, weil halt dieser rechte, faschistische Gegendruck schon so da ist, dass wenn dann das Pinkwashing wegfällt, dann haben wir wirklich ein Problem.
Genau, wir sind wieder so ein bisschen zurück zu, wir müssen Corporations dankbar sein, wenn sie immer noch irgendwo überhaupt Flagge beziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, gegen so rechte, vielfeindliche zum Beispiel Strukturen. Aber wir können nicht mehr von ihnen verlangen. Wir waren eigentlich ja schon dabei, mehr von ihnen zu verlangen.
Ja, einen Schritt vor und 3 zurück.
Ja, genau.
Ja, wir sind so beschäftigt auch damit, überhaupt drum zu kämpfen, dass es irgendwie halbwegs so bleibt, bei dem Stand bleibt, den man mal erkämpft hat, dass es irgendwie super schwierig ist, davon überhaupt den Schritt voranzumachen oder nur darum zu kämpfen, dass man nicht nur zurückgeht.
Also ich sage das mit Schreiben, um die Welt zu verändern, jetzt auch nicht, weil ich denke, dass ich da irgendwie die Superpower zu hätte. Das ist aber einfach literally das, was ich kann. Ich bin nicht für Politik gemacht oder ich bin auch nicht in der Lage, mich irgendwo auf eine Autobahn zu kleben oder so. Also deswegen muss ich halt das machen, was ich kann. Aber das scheitert einfach gerade sehr. Und dann fragt man sich natürlich, okay, soll ich es jetzt einfach lieber lassen? So, ne?
Ja, ich finde auch, die Zweifel sind gerade einfach sehr, so nach dem Motto, gut, habe ich jetzt irgendwie 12 Jahre gemacht. Hätte ich was anderes machen können, das wäre sinnvoller gewesen. So. Ja, toll.
Ja.
Schönes Gespräch. Nein, ich finde es wirklich schön. Ich finde es wirklich schön, mit euch darüber zu reden.
Es ist ja auch nicht alles schlechter geworden.
Nein, ich glaube, das muss man natürlich auch sehen. Dinge werden teils besser. Das Gefühl, dass sie nicht Schritt halten mit dem Maß, in dem es auch schlechter wird, global gesehen. Das ist halt so ein Gefühl, was einen sehr belasten kann, finde ich. Also, dass man denkt, ach ja, komm, ne, gewisse Dinge. Und dann habe ich auch eine ganz lange Liste an Dingen, die ich aufzählen kann. Wir hatten übers Wochenende einen Besuch aus den USA und da haben wir halt auch viel geredet, wie ist das denn in den USA, wie ist das denn in Deutschland? Also, er hat halt auch viel gefragt und sowas. Und da waren noch ganz viele Sachen dabei, wo ich dann so gesagt habe, nee, das ist frisch als Gesetz verabschiedet und das läuft jetzt hier so nach dem Motto. Und er arbeitet halt bei Planned Parenthood als Sex Educator und ist immer sehr interessiert an dem Thema Abtreibung. Das heißt, auch darüber haben wir wieder geredet, dass es immer noch im Strafgesetzbuch ist. Ja, wie bei seinem letzten Besuch. Aber, dass der Werbungsparagraf jetzt weg ist und frisch an dem Wochenende ist ja zum Beispiel die Gehsteigbelästigung jetzt mit immerhin einem Bußgeld belegt worden. Ja, also das war ja immerhin sowas, wo ich so gesagt habe, okay, es ist immer noch nicht geil, aber es ist halt schon in zweierlei Hinsicht besser geworden. Und gleichzeitig hat man aber so den Eindruck, es ist halt so ein Rennen, das man nicht gewinnen kann, weil es nicht in dem Maße besser wird, indem es an anderen Stellen schlechter wird.
Das und es ist halt auch, also wenn man sich mit so einem Thema die ganze Zeit beschäftigt, so wie wir jetzt mit der progressiven Fantastik, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand irgendwie dieses Jahr davon zum ersten Mal was gehört hat, dann ist die Person vermutlich super begeistert, was es da schon alles gibt und dass es überhaupt Verlage gibt, die darauf achten, dass es Verlage gibt, die sagen, wir machen ganz viel, wir machen hauptsächlich, versuchen wir da ganz progressiv ranzugehen oder Ausschreibungen, die darauf achten, all sowas. Aber wenn man sich jetzt halt so wie wir einfach schon seit, weiß ich nicht, 5 Jahren damit beschäftigt, dann sieht man auch die Sachen, die auf der Stelle treten, man sieht die Sachen, die wieder wegfallen, die Sachen, die nicht mehr so gut laufen. Man beantwortet immer wieder dieselben Fragen, man hört immer wieder dieselben Art von Kritik, man liest immer wieder die Rezensionen, die kein Verständnis für die Texte irgendwie haben. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ermüdend. Das ist aber so ein bisschen so eine Sache von, es gibt ein ganz, ganz großes strukturelles Problem in der Literaturszene, das ist halt darauf beruht, dass man Kunst nicht mit Kapitalismus irgendwie sinnvoll übereinbringen kann. Und da kannst du individuell so viel machen, wie du willst. Du wirst es nicht schaffen, ein systemisches Problem zu ändern, weil du jetzt noch 3-mal mehr am Tag auf Instagram postest oder so. Also das geht halt einfach nicht.
Ja, und du wirst in Wahrheit auch nicht die Mindestanzahl der Bücher verkaufen als Einzelperson mit zersplitterten Plattformen überall. Das wird sich nicht ausgehen. Auch wenn das ja, wie ich gehört habe, im Großverlag ja der Anspruch ist, nicht wahr? Bitte verkauft ihr die Bücher.
Wir können das nicht mehr, denn wir haben den Zugang zu den TikTok-Fans leider nicht und deshalb müsst ihr die AutorInnen das machen. Ja, so ist es halt. Das ist viel authentischer, wenn ihr die AutorInnen das macht, statt wenn wir als Verlag das machen. Zeigt einfach ein bisschen was aus eurem Leben. Das ist super interessant, weil niemand weiß, wie Schreibende leben. Und das schreibt ja auch immer.
Diese mysteriöse Person. Gab es auf Blue Sky auch mal so ein geiles Post, was so mehr oder weniger sagte, dein Erfolg als Autorin hängt davon ab, wie gut du lustige 30-Sekunden-Videos produzieren kannst. Was halt auch, also wenn ich lustige 30-Sekunden-Videos produzieren wollen würde, dann würde ich ja nicht schreiben, dann würde ich Videokunst machen.
Ja.
Ja. Es gibt ja auch viele Leute, die können das, ne? Also, und die machen das dann auch. Die machen dann Videokunst. Das finde ich auch gut. Sie sind talentiert, ist fein. Aber es ist halt absurd, von Leuten dasselbe zu erwarten, die offensichtlich ein ganz anderes Medium sich also A, ausgesucht haben, sich B, darin fortgebildet haben und C, einfach halt versucht haben, ihre Skills in dieser Hinsicht zu verfeinern, so, dass die einfach auf ein anderes, beliebiges Medium umsatteln können.
Ja, oder halt auch keinen Bock haben, ständig ihr Gesicht in einer Kamera zu halten.
Das auch, ja.
Ja.
Es ist nicht mehr möglich, einen Walter Mörs zu pullen. Und das finde ich so schade. Mhm. Also, ich wäre gern Walter Mörs. Also jetzt von der Anonymität her und vielleicht auch von den Auflagen her. Nein, ich bin großer Walter Mörs-Fan, aber es ist nicht mehr möglich, nicht wahr? Also du kannst nicht mehr in irgendeiner Form keine Marke sein.
Und ich glaube, das Letzte, was ich in meinem Leben jemals werden wollte, war eine Marke.
Ach, Lena.
Na.
Ach, komm. Na.
Wir sind ja auch AutorInnen und keine Zahnpasta.
Du kannst nicht auf Social Media aktiv sein, ohne halt ständig in diese Doomscrolling-Löcher zu fallen und sagen, nee, ich muss mich jetzt mal auf meine Kunst konzentrieren oder so. Wenn du sie dann auch irgendwie verkaufen oder vermarkten willst, dann musst du die ganze Zeit da irgendwie online sein, aktiv sein, engagen mit anderen. Das ist ja manchmal auch schön, aber manchmal denkt man so, ach, jetzt könnte ich auch gerade mal 2 Wochen ganz gut nicht auf Social Media sein. Aber das geht halt nicht, wenn zum Beispiel gerade ein neues Buch rauskommt.
Ja, weil du ja sofort abgestraft wirst, auch vom Algorithmus. Und dann kannst du, was weiß ich, ein Jahr TikTok viral gegangen sein und dann warst du eine Woche weg und dann bist du auch weg.
Also nicht nur die Tatsache, dass man diese Videos machen soll, können soll, sondern auch die Tatsache, dass man all das durchschaut, finde ich, ist auch schon so. Ich habe keine Ahnung von diesen was, wie, wann, wo, warum auf Instagram, auf TikTok mit dem Algorithmus, dies, das. Ich als Consumer bin immer einfach, bitte gib mir das alles einfach chronologisch. Ich will es einfach nur von den Leuten, denen ich folge, chronologisch untereinander sehen. Aber so funktioniert das ja alles nicht. Das heißt, alles ist, keine Ahnung, multipliziert sich irgendwie. Und ich könnte natürlich in irgendwelche obskuren so Insights gehen und mir dann irgendwas angucken, wie irgendwas performt hat. Aber das ist ja nicht mein Job.
Nee, genau.
Dafür gibt es eigentlich Leute, es die
gibt
das
Jobs,
machen.
Die das tun, genau.
Ja, genau.
Das ist nicht das, was wir machen wollen. Ich sage ja nicht, ich möchte nicht so gut wie möglich mitarbeiten oder so. Das möchte ich, klar. Also das ist ja auch okay.
Klar, ja.
Und ne, gerade irgendwie so ein kleinen Verlag ohne jedes Werbebudget, dann macht man halt selber natürlich auch so viel wie möglich. Aber also gerade bei großen Verlagen, die ein Werbebudget haben und ein Team für Marketing, also und warum ist das dann an den AutorInnen, das zu vermarkten, verstehe ich nun wirklich gar nicht. Auch aus Verlagssicht. Wo ist der Vorteil dann, bei einem Verlag zu sein? Warum haben die Verlage keine Angst, dass sie selbst irrelevant werden, weil sie so einen schlechten Service bieten?
Ja, und warum ist es ihnen so wurscht, Geld zum Fenster rauszuhauen? Na gut, ich meine, es ist billig, ja? Also ich kann euch billig, super billig einkaufen, kann euch dann verkümmern lassen und sagen, ja, sorry. Aber wie das für die Verlage in ihrem Geschäftsmodell aufgeht, das verstehe ich halt nicht. Weil warum kaufe ich einen Text, den ich nicht verkaufen, weiterverkaufen möchte? Das ist halt, was ich nicht verstehen kann von den Leuten, die da die finanziellen Strippen ziehen, was ja auch nicht die Leute sind, mit denen jemand Kontakt hat.
Das Problem ist natürlich auch, kommen immer Leute nach. Also Buch schreiben, Buch veröffentlichen, das ist so viele Leute, so ein großer Traum. Du wirst immer neue Leute finden, die für 500 Euro ihr Manuskript an einen Großverlag geben. Nicht wissen, dass das zu wenig Geld ist und nicht wissen, dass sie vermutlich nach diesem einen Buch, wenn das jetzt nicht ein überraschender TikTok oder YouTube oder Instagram-Hit wird, dass sie dann fallen gelassen werden.
Eine witzige Sache, meine Schwester ist Journalistin und meine Schwester hat einen Podcast für einen deutschen Fernsehsender geschrieben und hat gesagt, ach, und jetzt kommen die Korrekturrunden und das ist so viel Arbeit. Und dann habe ich gefragt, naja, wirst du bezahlt für die Korrekturrunden? Und sie sagt, ja, selbstverständlich. Und da musste ich auch schon so hart lachen. Ja.
Was,
du willst für deine Korrekturschleife bezahlt? Nein, das kann ich nicht glauben.
Das fand ich ja so krass bei diesem, ich habe mir ja im Frühling irgendwann dieses Panel zum Thema generative KI des Bundesjustizministeriums angeschaut. Und da war ja die Nina George zu Gast, die auch Autorin ist. Und die sagt ja auch, AutorInnen werden nicht für ihre Arbeit bezahlt. Das fand ich so einen krassen Satz. Es ist ja so, die werden für Nutzungsrechte bezahlt. Und dafür, dass man den Text drucken darf, wie viel Stunden man dran geschrieben hat, wie viel man da recherchiert hat, wie viel man Erfahrung sich über Jahre angeeignet hat, das ist alles komplett egal. Es gibt keinen Stundenlohn oder Festgehalt oder irgendwas.
Das werde ich auch so oft gefragt. Ich werde so oft nach meinem Stundenlohn gefragt. Das ist absurd. Also von Leuten, die nicht schreiben. Die sagen immer so, und lohnt es sich? Wie viel kriegst du die Stunde? Ich sage immer, dass ich das auf keinen Fall jemals messen werde, weil das Ergebnis viel zu deprimierend ist. Ich werde nicht in der Stunde bezahlt. Ich werde für Nutzungsrechte bezahlt, ja.
Es wundert mich dann halt auch nicht, wenn auf Social Media diese Horrorgeschichten erzählt werden von, ja, und ich habe ins Lektorat bekommen einen Text und der war eigentlich nicht fertig. Der war ein Sketch, wenn überhaupt, mit Lücken und mit allem. Es wundert mich halt nicht. Ich habe diese Deadline. Das ist vielleicht mein erstes Buch. Ich wurde vielleicht eingekauft, weil ich witzig bin auf TikTok. Ja. Mir werden keine Ressourcen gegeben. Mein Buch wurde aufgrund eines Pitches eingekauft. Cool, okay. Und jetzt soll ich das machen. Aber wie soll ich es machen? Dann soll ich es in 3 Monaten machen, zum ersten Mal jemals. Also es wundert mich nicht teilweise, was abgegeben wird oder dann halt auch gedruckt wird. Es sind alle im Burnout, es arbeiten alle am Wochenende. Und es wird halt auch noch ein bisschen irgendwie nicht wahr glorifiziert. Also ich habe eine Agentur auf Instagram hat geschrieben, ja, und wir nehmen natürlich eure Texte mit in den Feierabend. Ich möchte das alles nicht.
Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das du in der kompletten Buchbranche hast. Ich habe ja auch mal als Buchhändlerin gearbeitet. Da wurde auch einfach erwartet, dass du die Neuerscheinungen halt zu Hause in deiner Freizeit liest. Es wurde nicht entgolten oder so. Dabei hast du das ja für deine Arbeit gemacht, also natürliches Lesen dann okay, ja. Aber das war ja, damit du KundInnen beraten konntest, damit du was zum neuesten Buch XY sagen konntest. Und es hieß einfach hier, nimm diesen Stapel, keine Ahnung, 5 bis 10 Bücher übers Wochenende mit. Und ich glaube, so ist das auch immer noch. Ich glaube, wenn RedakteurInnen in den Verlagen die Bücher tatsächlich gelesen haben und nicht nur die LektorInnen die Bücher gelesen haben, dann haben die sich die mit nach Hause genommen. Man wird ja schließlich nicht fürs Rumsitzen und Lesen bezahlt, ne?
Klar, wir sind jetzt irgendwie hauptsächlich als AutorInnen irgendwie gefrustet. Das liegt ja daran, dass wir das machen. Das liegt jetzt nicht daran, dass nicht alle anderen irgendwie bis auf ganz, ganz wenige, die obersten, was weiß ich, 1 bis 5%, dass sie dich nicht genauso ausbeuten lassen. Selbst ausbeuten, unter scheiß Bedingungen arbeiten, Überstunden machen, viel zu schlecht bezahlt werden und so weiter und so weiter. Das System ist einfach kaputt.
Und halt diese Scheinselbstständigkeiten auch nicht wahr. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich weiß, das ist in Österreich extrem krass in allen Branchen. Du arbeitest quasi nicht wahr. Du bist Stammlektorin für einen Verlag, aber du bist selbstständig.
Ja.
Aha. Mhm. Na gut, so spare ich mir natürlich Urlaubsgeld, Krankenstand. Und das finde ich halt auch krass. Und ich glaube, bei den Großverlagen, dass sie einfach auch viel zu wenig Personal einstellen.
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch so. Also die festangestellten LektorInnen gibt es, glaube ich, nur noch super wenige. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb dann inhaltlich, bis auf den Pitch, halt im Verlag gar keiner so richtig weiß, was in dem Buch drinsteht. Also ich glaube, dass das auch, das vermute ich, dass das einer der Gründe ist, warum dieses Gruber-Buch da mit, ihr wisst alle hoffentlich, worum es geht, diese Pieper-Sache, wo eine völlig unbeteiligte Privatperson namentlich und rassistisch im Buch auftauchte und beleidigt wurde. Ich vermute, dass es so ein, die Autorin hat mit der Lektorin kommuniziert und niemand sonst hat das Buch gelesen. Also wir kennen das alle. Ich glaube, das erzählen ganz, ganz viele Leute, jetzt nicht nur von Pieper, sondern dass es ganz oft so ist, die externe Lektorin, die ja heute für den einen Verlag arbeitet, morgen für den anderen, die hat das komplette Buch gelesen, mehrmals, hat es überarbeitet, aber im Verlag hat es niemand mehr gelesen.
Da fragt man sich auch, wie kann das sein?
Ich habe da auch keine Beweise zu, aber wir haben da mal uns mit mehreren AutorInnen drüber unterhalten und das war so ein bisschen so, dass wir alle gesagt haben und es arbeiten da Leute auch als Autorin und als Lektorin für große Verlage und die konnten auch aus ihren Erfahrungen als Lektorin sagen, vermutlich hat dieses Buch niemand mehr gelesen. Dieses und viele andere halt, ne? Also alles, was dann da so herumfliegt. Gerade von den Sachen, von denen jetzt vielleicht nicht erwartet wird, dass man da irgendwie inhaltlich groß in der Werbung einsteigen muss, dass man nicht irgendwie Fernsehauftritte organisiert oder irgendwie sowas. Gerade die Midlist-Sachen, wozu sollte man die denn noch lesen?
Ja, das ist ja auch so eine Message dann an die AutorInnen, wo ich da denke, ja.
Und die Lesenden.
Und alle. Das auch, ja.
Und auch da natürlich, ne, not all, es ist immer nicht alle. Also das heißt, wir hatten da auch natürlich schon Ansprechpartnerinnen, die die Bücher gelesen haben, klar.
Ja, aber es ist halt auch mit der Menge an Titeln einfach nicht möglich.
Wenn du dir das mitnehmen sollst fürs Wochenende, da willst du ja vielleicht noch was anderes machen, verstehe ich auch, dass man da nicht sagt, ich habe das komplette aktuelle Programm gelesen, weil ich nämlich sonst nichts zu tun habe in meinem Leben. Also kombiniert mit diesem, du wirst ja nicht dafür bezahlt, das zu lesen, wann sollst du es gelesen haben? Freiwillig, am Wochenende. Cool.
Ich finde, das ist auch schon genug Grund, über diese Entwicklung und Probleme und strukturellen Sachen zu reden, einfach weil es um Kunst geht. Aber es ist ja auch so ein Symptom. dieser Eskapismus, der so weit geht, dass man irgendwie gar nicht mehr sich mit der Welt da draußen beschäftigen will. Das ist ja nicht nur ein Kunstproblem, das ist ja auch ein Politikproblem. Judith, du hast einen schönen Artikel dazu gefunden.
Ja, das stimmt. Ich habe ja eine Lieblingssachbuchautorin, über die ich auch sicherlich schon mal was im Podcast erzählt habe, nämlich Kristen Godsey. Sie hat auch selber einen Podcast. Und die hat einen Artikel geschrieben, America Don't Succumb to Escapism. Das ist sehr US-spezifisch. Also sie ist größtenteils in den USA. Sie unterrichtet teilweise, glaube ich, auch in Deutschland, East European Studies. Und sie vergleicht halt ganz viel immer von den Situationen so mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und mit Staaten des Ostblocks und sowas. Das finde ich auch immer ganz interessant bei ihr. Also ich fand es lustig, dass auch sie, die Romance and Romantasy, den Boom quasi beobachtet und kommentiert hat. Ich habe so beim Lesen drauf gewartet, ob das noch kommt. Weil sie halt auch sagt, gerade in Bezug natürlich auf die Situation in den USA mit den anstehenden Wahlen, dass viele halt damit überwältigt sind mit den äußeren Problemen, auf die wir keinen Einfluss haben. Also das, was du eben beschrieben hast mit diesem, ich wollte gerne damit irgendeinen und wenn auch nur kleinen Teil der Welt irgendwie verändern. Ne? Wir sehen irgendwie, wir können das nicht. Und dann ziehen wir uns halt zurück. Und das hat sie beobachtet halt auch in unter anderem in der Sowjetunion vor dem Fall des Eisernen Vorhangs halt eben, dass es da gab es auch ein Wort dafür, das war nämlich die Inner Immigration, also dass du quasi in dich selbst emigrierst und dass du da gärtnerst und malst und irgendwelche Sprachen lernst und so. Das ist ja auch alles überhaupt nicht zu verurteilen. Ja, also gärtnern, Sprachen lernen, lesen, malen, schreiben, I don't know, sind ja alles irgendwie gute Sachen, die uns auch wieder Kraft geben, um weiterzumachen in einer Situation, in der wir nicht glauben, irgendwas verändern zu können. Und dass das aber schon dazu geführt hat, also es gibt ja verschiedene Formen, denke ich mal, von Eskapismus, dass man halt nicht danach gestärkt aus dieser nötigen Ruhepause hervorgegangen ist, sondern halt mit diesem Bedürfnis, sich noch weiter zurückzuziehen, sodass die Veränderungen, die dann gekommen sind, und auch wenn es nicht so scheint, als könnten Veränderungen schnell eintreten, gerade zum Negativen geht das ja immer sehr schnell, dass Leute einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet waren. Und sie sagt, das ist halt einer der Gründe, weshalb dann das kapitalistische System da auch so amok laufen konnte, ne? Und halt alles aufkaufen konnte, alles privatisieren, den Leuten irgendwie Land und alles Mögliche wegnehmen und Häuser und Mieten hochtreiben und was dann zu einer ja noch stärkeren Verelendung und so geführt hat. Natürlich eine steile These, aber dass es vielleicht halt nicht passiert wäre, wenn man sich in einer politischen Handlungsfähigkeit gehalten hätte. Und auch das soll jetzt kein Victim-Blaming sein, so nach dem Motto, hätten die mal. Sondern das muss ja vielleicht irgendwie unser Ziel sein, dass wenn wir eskapistische Literatur verfassen, wenn wir dieser Sehnsucht nach Eskapismus auch selber nachgeben, an der man ja auch erstmal nichts aussetzen sollte. Self-care as an act of preservation. Dass es irgendwie auch darum gehen muss, mit diesem kurzen Auschecken aus der Realität weiter handlungsfähig zu sein.
Oder sogar Handlungsmöglichkeiten zu sehen. Weil dafür ist ja Literatur eigentlich gut.
Das wäre noch viel geiler, wenn das wäre, ja.
Das ist ja eigentlich das, was Literatur gut kann. Literatur kann Dinge durchdenken. Schriftlich, nachvollziehbar. Eine Sache, in dem ein romantisches Zweisamkeits-Happy End die einzige Möglichkeit dann bleibt. Oder das Einzige, worauf hingestrebt wird. Was es immer schmaler macht und auch Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Was du nicht für möglich hältst, wirst du auch nicht tun. Ich finde, das ist halt auch eine der stärksten Sachen, die so den Faschismus betreiben und auch diese Doomholes von den medialen Sachen. Oh, und die Rechten werden auf jeden Fall gewinnen. Und dann gewinnen sie zum Beispiel in Frankreich nicht.
Ja.
Also damit hat ja niemand, ich habe nicht mehr damit gerechnet.
Ja, ich auch nicht.
So, ja, gut, Faschos werden auf jeden Fall gewinnen. Und dann tun sie es nicht. Und dann bin ich eigentlich so, okay, und was tun wir jetzt?
Warum habe ich jetzt die letzte Woche 5 Stunden darüber nachgedacht, was das jetzt für Europa bedeutet, wenn La Pange jetzt gewinnt?
Anstatt zu denken, hey cool, was ist, wenn das Linksbündnis sich durchsetzt? Was können wir dann tun?
Wir haben ja auch in der Folge zum Thema Zukunft ganz viel darüber geredet, dass wir positive Zukunftsvisionen brauchen. Gerade geht es immer ganz viel um, was können wir jetzt alles nicht mehr machen? Worauf müssen wir verzichten? Was darf man noch? Fleisch essen darf man noch? Und Flugzeug steigen? Aber wir reden gar nicht darüber, was geil sein könnte in der Zukunft. Wir haben gar keine Geschichten so, wie geil das wäre, wenn die Städte autofrei wären. Und das ist ja auch was Literatur bieten kann. Also ich sage jetzt nicht, das müssen alles irgendwie totale Utopien sein, wo keine Probleme mehr da sind oder so, aber so bestimmte Aspekte davon. Also Literatur und gerade Fantastik ist ja immer sehr gut darin, dass sie so bestimmte Aspekte unseres aktuellen Lebens so beleuchten kann und da auch mal Gegenentwürfe machen oder vielleicht tatsächlich mal eine hoffnungsvolle Zukunftsvision erzählen, die vielleicht dann andere Probleme hat und Konflikte, aber jetzt halt klimamäßig da die Welt in Ordnung ist oder so. Aber wenn wir irgendwie immer nur so diese ganz kleinen Geschichten, wo die Welt gar nicht so stattfindet, sondern es nur so ein ganz, ganz kleines Setting irgendwie ist, erzählen und lesen, dann haben wir ja gar keine Ideen mehr, was wir eigentlich von der Zukunft fordern möchten.
Ja.
Ja, da auch anknüpfend halte ich es für ein Problem, dass Leute wirklich so ganz stur Handlungsanweisungen erwarten von Literatur. Ja, wenn wir es so und so machen, wird XY eintreten. Diese Tendenz zur Absoluten.
Die richtige Antwort, 4 Wörter oder weniger.
Genau, für Ergebnis X, was muss ich tun? Diese Simplifizierung, in dem halt auch nur es möglichst klein das Setting ist, der Figurencast ist möglichst klein, das Problem ist bewältigbar, wird das halt auch gefördert.
Ach so, diese ganze cozy Fantasy-Geschichten, ne? Gibt's ja auch so eine und solche. Also ich habe auch schon welche gelesen, wo ich gesagt habe, ja, das war jetzt sehr cozy und so, aber es hat auch noch einen sehr relevanten Punkt zu Themen gemacht. So. Aber ich habe auch schon also Sachen davon gelesen, wo ich dachte, ja gut, ob ich dieses Buch jetzt gelesen habe oder nicht. Es war eine Geschichte, ja, die war nett, die habe ich unterhalten, aber die hat jetzt nichts in mir angestoßen. Keine Veränderung, keine Gedankenprozesse und so. Das ist natürlich auch mal okay. Also man muss ja nicht bei jedem Buch dann hinterher so ganz großen Gedanken oder sonst was haben. Aber wenn man dann nur noch so Geschichten liest, die nur unterhalten, die nichts anderes mitbringen, die auch so das so zementieren, dieses kleine Setting, wo die Welt von außen nicht eindringen kann. Ich glaube, das ist schon ein Problem.
Ja, es wird halt dann so zu einem Hintergrundgeräusch. Also ich mache das ja auch oft. Ich schaue im Hintergrund irgendeine Serie, weil es eh wurscht ist. Ein Background-Noise ist sicher auch meine Schuld, weil ich mich nicht auf das konzentriere, was ich schaue. Aber es ist halt auch, dass es irgendwie egal ist. Und das ist eine Tendenz, die ich bei mir beobachte und die ich auch nicht gut finde natürlich.
Ja, bei mir ist es so, dass ich ganz viele Sachen einfach gucke, die ich schon kenne. Das ist für mich dann eher so dieses, ich bin zu erschöpft, um mich auf was Neues einzulassen, dann gucke ich halt das, was ich schon kenne, so. Also ich habe das jetzt beim Lesen gar nicht so viel. Lesen ist für mich immer so eine Hürde, mich dazu aufzuraffen, dass ich dann schon doch weiter auch so eher die progressiv-politischen, was auch immer, Texte lese. Aber beim Gucken bin ich ganz oft so, ach ja, komm, einfach nochmal Avatar-rewatchen oder so. Und dieses Hintergrundrauschen, und wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht aus, man kann sich nicht mehr konzentrieren. Also wie gesagt, ich finde Lesen auch gerade, also ich lese gerade so ein Sachbuch und ich finde das auch gut, aber ich letztes Mal drin gelesen, habe ich irgendwie 15 Seiten geschafft, da war ich mir so anstrengend.
Ja, und dann, oh, was macht das Handy?
Das ist so schlimm. Ich bin schon so genervt von mir selber, aber es ist halt auch einfach irgendwie hart gerade. Und dann kann ich, also du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass das auch so stilistisch so eine Normierung ist auf so Ich-Erzählung, kurze Sätze, leicht zu lesen. Und das kommt dem natürlich total entgegen. Das verstehe ich auch. Und die kleine Geschichte in so ganz, ganz kleinen, sicheren Rahmen kommt dem ja auch entgegen.
Ja, das stimmt. Und auch, dass man alles, was daran halt nicht von der Norm als normal empfunden wird, das macht man auch möglichst so unauffällig.
Okay, und ich bin hier jetzt einfach mal bekennende Casual Queerness und Casual Diversity Hasserin. Weil ich der Meinung bin, dass Leute, die casual über gewisse Marginalisierungen schreiben, eigentlich so tief in der Materie drin sein müssen, dass sie andere Marker brauchen oder verwenden, als es jetzt jemand tun würde ohne tiefe Hintergrundinfo.
Das musst du jetzt erklären, glaube ich. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber...
Ja, ich werde versuchen zu elaborieren. Ah, ich werde jetzt einfach dann meine Connections in Wien spielen lassen. Also Nora zum Beispiel, wenn Nora Sensitivity-Beratungen macht oder Readings macht, sagt sie immer, du brauchst dich nicht an der Hautfarbe aufhängen. Das ist ein Marker, der zwar als Casual Diversity oft genommen wird, weil es einfach ist. Ha, ich zeige dir, die Person hat eine braune Haut und keine beige Haut. Checkliste abgehakt. Und aber Dinge, die wirklich eine marginalisierte Existenz ausmachen oder auch einfach eine andere als meine eigene, werden da dann gar nicht angesprochen. Zum Beispiel Essenstraditionen, Familiendinge, kulturelle Dinge, welche Kleidung, welche Religion. Aber das wird alles ausgeblendet, weil ich ja einen ganz einfachen Casual-Marker habe. Und dann habe ich de facto eine Figur, die ist genau wie ich und ich habe sie anders angemalt. Ich habe ihr eine andere Partnerin gegeben. Das ist halt das Problem, das ich sehe bei Casual Diversity. Dass es so casual ist, dass es in Wahrheit eh nur eine normative, weiße, cis-hetero-Figur ist, der ich ein paar Checklistenmarker raufgegeben habe, um nachher sagen zu können, hey, total casual Diversity. So casual, du überliest es.
Das stimmt. Also ich finde auch, es gibt so Marker, die verstehst du, wenn du dich im Thema auskennst. Und es gibt so Marker, die sind so ganz offensichtlich.
Genau, sie sind halt sehr Anziehpuppenmäßig. Vielleicht ist das als Bild nicht schlecht.
Es gab ja auf Instagram neulich so eine Diskussion um diesen Begriff von Casual Queerness und so. Dass es irgendwie auch Leute gibt, die den eigentlich sehr mögen.
Ich glaube, er wird auch unterschiedlich interpretiert, ne?
Also, ja, genau.
Ich habe nämlich auch gedacht, es gibt ja zum Beispiel diesen Ratschlag, zum Beispiel, das ich kenne, ist der schwarze Superheld. Wenn du halt einen schwarzen Superheld schreibst und du bist selber weiß, hast aber, was weiß ich, ein Team von Superhelden und nur weil du selber weiß bist, willst du natürlich nicht, dass da voll das Weißbrot-Team an Superhelden ist. Das heißt, du machst das Team diverser, ja? Dann heißt es ja immer, wenn man weiß ist, dann kann man den schwarzen Superhelden natürlich schreiben, aber man fokussiert sich dann vielleicht mehr darauf, dass er ein Superheld ist und nicht darauf, dass er schwarz ist, ja? Und ich glaube, dass es Leute gibt, die das, die casual auf diese Weise interpretieren und die dann, wenn man dann sagt, casual verurteilen wir, irgendwie denken, ah, okay, aber dann müsste ich es ja total für meine Nichtbetroffenheit so ein bisschen übergriffig beschreiben und Dinge problematisieren, bei denen ich mich nicht in der Position dazu fühle, das authentisch zu schreiben.
Ja, oder auch einfach das sozusagen, das ist jetzt nicht meine Geschichte, die ich erzählen
sollte. Ja, genau.
Ja.
Also ich glaube, dass man casual, was auch immer, auch in diese Richtung interpretieren kann, dass es halt etwas ist, was in der Welt passiert und was man zeigen möchte. Ne, zum Beispiel auch, wir haben relativ wenig Leute mit zum Beispiel körperlichen Behinderungen in der Schreibbubble, wollen aber ja auch deutlich mehr Figuren mit Behinderungen zeigen und zeigen das daher oft aus einer Nicht-Own-Voice-Perspektive. Und das bringt, glaube ich, eine größere Casuality mit sich, wenn man es aus dieser Perspektive, oder es sollte vielleicht auch eine größere Casuality mitbringen, weil wir ja jetzt nicht dieses Übliche wollen, oh, ich als Able-Body-Person versuche mich da jetzt reinzuversetzen, aber aus meiner Perspektive ist es alles ganz schlimm und deswegen schreibe ich das jetzt alles so, ne, wie sehr die Person leidet und sowas und das wollen wir dann vielleicht auch nicht so.
Ja, ja.
Genau, aber ich gebe dir total recht, dass wenn man dann nur noch Shorthands hat, um so ein bisschen Diversität drauf zu pinseln, dann ist Diversität gescheitert.
Genau, es ist ein Gimmick. Und weil du gerade gesagt hast, Behinderung ist ja oft ein Gimmick in literarischen Texten. Also ist dann halt relevant, wenn es plot-relevant ist oder es stört nicht. Das jedenfalls fällt mir schon auf. Dann ist die Figur im Text queer, weil sie hat einen Button, wo das dann als Farbe draufsteht. Und das war es.
Ja.
Und ja, selbstverständlich dreht sich nicht alles immer um die Marginalisierung. Das ist mir schon klar. Aber dann brauche ich nicht kommen mit, es hat Casual Queerness. Das ist für mich nicht Casual Queerness, weil es ist ein Button. Also like, sorry. Ja, das ist so wie wenn ich einmal in einem Text erwähne einen arabischen Namen und dann sage ich, ich habe muslimische Repräsentation TM, aber in Casual.
Ja. Ich finde dasselbe auch bei Neopronomen. Ich finde, casually Neopronomen einbauen ist schön, gerade weil es auch eine Herausforderung in Grammatiksachen für viele Leute ist und es ist einfach gut, wenn viele Leute das möglichst oft irgendwo sehen und lesen.
Mhm. Ja.
Ich finde aber so generell einfach die Random-Figur, wo jetzt alle das Neopronomen benutzen und dann war es das, ist für mich auch so ein, ja, danke, geil.
Und es erstreckt sich nicht auf den ganzen Text, also es ist nicht dann der ganze Text aware, dass es nicht-binäre Menschen gibt.
Ja, ja,
oder genau. Figuren gibt, sondern es ist so eine isolierte Sache wieder. Es ist ein isoliertes Merkmal, das dann isoliert in, was weiß ich, einer Szene dargestellt wird und dann soll der ganze Text aber casual so und so sein.
Ich glaube, was ich ein gutes Beispiel finde, weil das oft ganz, ganz oft so war, auch in Serien und so, ist der schwule beste Freund. Ne? Also diese komplette Hetero-Gruppe, wo dann eine Person queer ist, also meistens irgendwie schwul oder lesbisch ist und dann war es das. Und es wird auch nie erwähnt, dass die schwule Person andere queere Freundinnen hätte oder zum Beispiel mal auf eine queere Party geht.
Kommt isoliert vor.
Und der ist auch ganz beschäftigt damit, den Emotional Labor für die Hetero-Freundin zu machen, weil die hat doch gerade ihre Romance und die braucht den doch. Da kann die nicht noch auf Partys gehen.
Genau, aber das ist zum Beispiel so ein Unwissen darum, dass queere Menschen halt einander suchen. Glücklicherweise ja. auch finden. Also das muss ja gar nicht sein, dass diese ganze queere Community dann auch noch im Text vorkommt, aber dass man so sagt, ja, okay, nee, heute kann der nicht, heute ist er bei seinem Gruppentreffen, die nächste Pride Parade vorbereiten oder so, keine Ahnung. Das zeigt dann schon so ein bisschen mehr Einblick und ist als Marker dann vielleicht besser, als wenn er einfach immer nur in der Hetero-Gruppe die Mode kommentiert oder
den Emotional Labor für die Hauptfigur macht.
Ja, ja, genau.
Und das ist das, was ich das Gefühl habe, was gefragt ist. So möglichst normativ akzeptable Figuren, die halt so casual sind, dass du keinen Anstoß an ihnen nehmen kannst.
Mhm.
Und darum müssen sie ja auch immer perfekte Repräsentation sein, weil sonst bist du schuld, dass in der realen Welt Leute
diskriminiert werden.
Ja,
genau. Du sie nicht perfekt in deinem Buch dargestellt. Das finde ich auch so, dieser Perfektionsanspruch ist auch so.
Und das hängt aber total mit drinnen, finde ich. Ich kann das nicht trennen. Weil Queerness ist ja inhärent irgendwo ein Störfaktor zum Beispiel. Will ja auch ein Störfaktor sein, irgendwo.
Das ist der Sinn das dieses Wortes. Ja.
Genau. Und wenn das dann aber so zahm gemacht wird und so zahnlos und so casual und so akzeptabel und respektabel, ja, dann ist das wohl auch nicht mehr Queerness. Also das ist so mein Hot Take hier.
Ja, es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich bin nur homosexuell, nicht queer, ich möchte dieses Wort nicht. Und das ist dann auch immer so eine handzahme, heteronormative Homosexualität.
Genau, wir sind ja gut bürgerlich dennoch. Wir sind nicht wie diese ganzen Weirdos.
Oder du hast die kranke oder behinderte Figur, die aber trotzdem ja alles schafft.
Genau, und immer überall dabei ist und total nicht behindert wird von der Behinderung.
Ja, also kommt voll drauf an, wer das warum so schreibt. Ist das jetzt irgendwie eine Perspektive, die das so ein bisschen als Wunsch und so Power-Fantasy schreibt, dass das irgendwie geht? Oder ist das einfach nur so drauf gepappt? Selbst wenn man so eine Figur jetzt irgendwie da drin hat, die trotzdem ganz viel schafft, dann müsste man enttäuscht trotzdem die Dinge erwähnen, die dafür sorgen, dass sie das schafft. Die Hilfsmittel, die Medikamente.
Genau, und sie sollte nicht isoliert sein, sondern dann gibt's dann halt 2, 3 Figuren, die nichts schaffen wegen der Behinderung in diesem Kontext. Dieses Isolieren von Markern, damit ich eine Checkliste machen kann. Und dann habe ich es gut gemacht oder schlecht gemacht, wie auch immer, aber ich habe eine Checkliste. Es gibt kein Gefüge, es gibt nicht dieses Netz. Aber was ist denn nun mit der progressiven Fantastik? Ist sie tot? Lebt sie lange?
Ich finde, die Checklisten-Mentalität hat sie ein bisschen zu Boden gedrückt, auf jeden Fall.
Es gibt ja noch diesen Umstand, dass Texte, die progressiv sind und progressives versuchen und vielleicht auch mal auf eine bisschen sperrigere Weise versuchen als mit einer Checkliste und ein paar Markern, dass die ja oft, also nicht nur von den konservativen Leuten kritisiert werden, sondern aus der eigenen Community heraus teilweise so, weil sie nicht perfekt genug sind, wo ich dann auch mal so ein bisschen ratlos bin.
Ja, vor allem, weil das irgendwie total negiert, diese Failing Forward, heiter Scheitern. Sache, die progressive Fantastik ja tut oder tun möchte. Und dass es wieder sehr schmal wird, nicht wahr? Was dann akzeptabel ist, für einen gewissen Teil der Community halt. Und wo dann die Grenze willkürlich gezogen wird.
Ja, ich rede jetzt auch nicht von mir, das Buch nicht gefallen. Das ist natürlich für mich völlig in Ordnung. Rede jetzt von, da wurde deine queere Figur so und so dargestellt, das ist falsch. Also, und das ist so ein Take, wo ich denke, wenn Leute hingehen und selbst Texte, die Own Voice sind und über ihre eigenen Erfahrungen schreiben, hinterher abgewatscht werden mit, nee, das ist nicht richtig und das ist falsch und das ist schädlich, dann sind wir irgendwo ganz falsch abgebogen.
Ja, da sind wir in dieser Hobby-Cop-Mentalität drinnen.
Auf jeden Fall, ja.
Weil das Problem auch irgendwo ist, dass so wenig, ich möchte nicht Repräsentation sagen, aber ich sage Repräsentation für die Einfachheit halber, dass es so wenig Repräsentation gibt, die schnell auffindbar ist und auch ein bisschen Marketing bekommt, dass die Ansprüche oder die Erwartungshaltungen nicht erfüllbar sind von den Lesenden, die ja meinen, okay, sie haben hier so einen winzigen Pool von Dingen und jetzt muss alles abgedeckt werden und alles muss perfekt abgedeckt werden. Und wir haben keinen Raum mehr dafür, wenn auf Seite 1 die Figur bei Seite 1 anfängt für ihre Journey, dann muss auf Seite 1 schon alles perfekt sein. Ja, und dann kommen halt solche Hobbycops raus.
Ich hasse auch leider voll, ich habe es auch schon gemacht, aber ich hasse es leider, dieses, wo das Cover abgebildet ist und dann gibt es so 5, 6, 7 Pfeile, die nach außen zeigen und da steht dann bisexueller Hauptkommissar.
Mein Hass ist real.
Jemand mit Behinderung geht durchs Bild. Irgendwie so Text stehen dann da halt drumrum. Wo ich so denke, wozu? Wozu ist das so? Damit wir mit der Erwartungshaltung rangehen können, aha, da werde ich folgende Dinge finden. Repräsentation, Ausrufezeichen.
Genau.
Kommt natürlich aus diesem queere Romance, also wird natürlich als queer beworben, klar. Aber andere Genres, Fantastic, Science Fiction, Krimi, was auch immer, die sind ja oft nicht sortiert nach, gibt es da irgendwie mehr als nur cis-hetero-weiße Menschen. Von daher verstehe ich auch, dass man irgendwie versucht, dadurch so eine Auffindbarkeit zu schaffen für Leute, die halt zum Beispiel queere Hauptcharaktere haben wollen.
Ich verstehe auch, wo das herkommt. Ich möchte das als Autorin eigentlich nicht machen müssen, ja. Ich habe sowas natürlich schon gemacht und dann hatte ich da 4, 5 Pfeile und dann stand da irgendwas dran, was mir persönlich an dem Buch wichtig war. Und dann war die erste Frage, ist dann da keine queere Repräsentation drin? Und ich dachte so, ja schon. Ich hatte keine Lust, die queeren Identities der Figuren so dran zu schreiben. Ich weiß nicht. Es ist so eine Art Selbstauskunft, die ich eigentlich nicht ablegen möchte, um zu verkaufen, in Anführungszeichen. Ich bin dessen müde.
Ja.
Ja.
Es ist so diese Figuren-Existenzberechtigung durch Verwertbarkeit, durch einen kleinen Pfeil. Das mag ich auch nicht. Ich glaube, ich habe zum Beispiel Sangre in Dämonis nie damit beworben, dass es queer ist. Nie. Habe ich nie gemacht. Es ist halt so.
Ich habe das in einem Artikel ja schon mal geschrieben. Ich erwarte inzwischen, dass in einem Roman, in dem es, keine Ahnung, 3 Haupt- und 20 Nebenfiguren gibt, ich erwarte, dass sie nicht alle hetero sind. Sonst sollen mal die Leute, die das so schreiben, kommen und da einen Pfeil dran machen. Alle hetero.
All white people.
All white, all hetero, all cis. Ich erwarte natürlich jetzt nicht, dass in jeder kleinen Kurzgeschichte alle Marginalisierungen der Welt vorkommen. Ich erwarte das auch in einem Roman nicht. Das ist ja dann auch wieder eine Checkliste. Aber ich erwarte von Leuten, die ansatzweise irgendwas schreiben, was mich interessiert, dass es irgendwie verschiedene Arten von marginalisierten Identitäten in ihren Texten gibt. Gibt es ja in der Realität auch. Hat es immer gegeben und also ich bin dann eher so fassungslos, wenn das nicht so ist.
Wo wir wieder bei den Betonpenissen wären.
Ja, genau. Ja. Lest alle den Essay von Jamie Lee Campbell in der 12. Queerwelten.
Der ist sehr gut.
Klar, also ich verstehe es natürlich irgendwie auch. Ne? Da machst du so einen Pfeil rein und hoffst, dass der Roman dann irgendwann vielleicht auf der Liste von die 5 besten Romanen mit bisexuellen Hauptfiguren steht. Weil Vermarktung, weil Sichtbarkeit.
Weil ja niemand sich die Zeit nimmt, noch das zu lesen. Er muss ja vorher schon ganz genau wissen, was drin ist. Ich nehme mich da nicht aus, ja.
Nee. Also gerade so dieses Cozy und generell Genre-Konvention, die sind ja manchmal auch dafür da, dass du weißt, was du kriegst. Wenn du ein Cozy-Buch dir nimmst, dann weißt du, dass da drin vermutlich jetzt keiner stirbt oder was weiß ich, keine Folterszenen drin kommen oder irgendwelche super krassen Gewaltorgien oder so. Und dann möchtest du das ja auch gerade in dem Moment. Ich bin ja schon auch immer noch ein Fan von so Tags und so ein bisschen, aber es darf halt nicht dazu ausarten, dass es irgendwie einfach nur noch um Listen geht und um Erfüllung. Und habe ich genug Repräsentation in diese Richtung, nee, dann mache ich noch schnell eine Figur, gebe ich dir noch schnell einen arabischen Namen und schreibe, sie hat hellbraune Haut. So, ha, zack, geschafft.
Ja.
Ich finde generell, um nochmal zum Scheitern der progressiven Fantastik zurückzukommen, dass Dinge, die gut intendiert waren, rückwirkend ich doch nicht mehr toll finde. Dazu gehören zum Beispiel Content Notes. Wobei ich gar nicht sagen will, Content Notes sind schlecht oder ich habe irgendwie valide Kritik an Content Notes oder sowas, aber ich habe den Eindruck, dass Content Notes mit dazu beigetragen haben zu dieser Checklisten-Mentalität. So war das nie gedacht, ja?
Ja, und auch zu diesem, ich gebe jede Eigenverantwortung ab, wenn ich mit etwas interagiere.
Ja, also ich habe den Eindruck, wir hatten da gute Absichten und das war auch okay. Und mittlerweile bin ich einfach total so gefrustet und unzufrieden damit, wie es gelaufen ist, weil es hätte anders laufen können.
Ich bin voll bei dir, weil es nämlich als Waffe dann geführt wird gegen
AutorInnen,
anstatt dass es einfach als möglichst gewissenhafte Extra-Information gehandhabt wird.
Genau.
Ich habe keinen Consent gegeben, dies, das. Und ich denke mir, das ist ein Buch, du bist ein Mensch und du kannst das Buch weglegen. Überhaupt Consent auszustrecken auf Interaktionen, wo ein Gegenstand beteiligt ist.
Der schon feststeht und sich nicht ändern lässt.
Genau, schwierig. Ja, ich sehe, was du meinst.
Okay, danke schön.
Also ich weiß nicht, ich finde es schon noch sinnvoll.
Nein, es ist okay, wenn wir da nicht einer Meinung sind. Es war einfach mein Beispiel dafür, dass für mich persönlich Dinge in gutem Glauben in Angriff genommen wurden und sie sich für mich persönlich mittlerweile nicht mehr richtig anfühlen. Nicht, weil es ein Fehler war, sondern weil die Reaktion oft auf eine Weise erfolgt ist, wo ich denke, ja, toll, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf.
Ja, na, ich weiß nicht, diese Selbstentmündigung, diese mutwillige, das finde ich problematisch.
Für mich ist es eher so ein Ding, dass ich finde, dass teilweise zu sehr drüber geredet wird, was muss alles eine Content-Note erhalten? Wie extensiv muss das sein? Das ist dann wieder so Perfektion und Checkliste. Und teilweise ja auch, es sind Content-Notes drin, die Leute lesen es trotzdem und regen sich dann auf, dass das, was in der Content-Note drin stand, auch passiert ist. Und das,
ja.
Das finde ich halt irgendwie nicht in Ordnung. Dafür sind sie ja nun da. Das und was mich bei Content Notes am meisten aufregt, ist diese ganze Vermischung zwischen Triggern im Sinne von PTSD-Triggern und Inhaltshinweisen, was ja immer vermischt wird. Leute, die PTSD haben, können einen Text nicht besser ertragen, wenn sie vorher wissen, dass es da um etwas geht, was ihr Trigger ist. Ja, nein, das hat auch niemand behauptet.
Das stimmt.
Es geht darum, dass man irgendwie gucken kann, möchte ich das jetzt gerade, heute gerade lesen oder ist da was drin, was mich vielleicht überrascht? Und ich finde halt auch so, ja, wenn ich mir einen Thriller kaufe oder einen Krimi oder so, ja, dann gehe ich natürlich davon aus, dass da Polizei vorkommt, dass da vielleicht ein Mord vorkommt oder Verbrechen. Und für mich sind die Inhaltshinweise dann immer eher was für Sachen, wo man jetzt nicht unbedingt mitrechnen würde.
Ja, das eh. Das finde ich halt auch. Also ich finde, Inhaltshinweise sind halt dann auch einfach irgendwie ein Teil der Checkliste, den man abgehakt hat, wenn einfach Sachen drin vorkommen, von denen man eh erwartet, dass es da drin passiert. Und deswegen finde ich eigentlich, dass man sich so, keine Ahnung, Gewalt oder was auch immer in Fantasy-Romanen größtenteils sparen kann.
Das stimmt. Zum Beispiel, ich habe jetzt, ich glaube, Anna, du hast ihn auch gesehen, American Fiction, diesen Film.
Ja.
Das ist halt dieser Film über diesen schwarzen Buchautor, der also aus Satire sozusagen so ein Ghetto-Buch schreibt und damit dann irgendwie total erfolgreich wird. Sehr guter Film. Also da würde ich jetzt nicht sagen, pass auf, bei dem geht es um strukturellen Rassismus in der Buchbranche, weil das ist total klar. Aber es geht halt auch darum, dass seine Mutter ganz schwer Demenz erkrankt. Und das würde ich sagen, das sollte man vorher vielleicht wissen, weil damit rechnet ja, man stimmt, jetzt nicht. Ja. So, also das ist für mich so der Unterschied, dass man vielleicht so die Sachen, die nicht sowieso Konvention des Genres sind, nochmal einen Hinweis dafür gibt. Weil wenn ja jetzt gerade jemand selber im Leben mit struggelt, mit vielleicht eigenen Eltern, die demenzkrank sind, dann möchte man es vielleicht jetzt nicht nur in dem Film so haben. So ein schwieriges Thema. Ich bin so generell, glaube ich, immer noch pro Inhaltshinweise, aber halt nicht im Sinne von, dann habe ich ja alles richtig gemacht, wenn ich dir hingeschrieben habe. Oder dann darf ich kritisiert werden, weil ich vielleicht eine Sache vergessen habe. Oder wir sind jetzt progressiv, weil wir Inhaltshinweise haben.
Ja.
Nee, das reicht nicht.
Das ist halt generell irgendwie. Wir sind jetzt progressiv, weil wir Neopronomen haben. Wir sind jetzt progressiv, weil wir eine diverse Vielfalt an Leuten im Buch haben. Und wir sind jetzt progressiv, weil wir Inhaltshinweise haben. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis nach vier Jahren, wo ich so denke, it is a bit disappointing.
Ja, weil wir haben Casual, Diversity und so.
Und Inhaltshinweise. Und Neopronomen. Da können wir uns drauf einigen. Ich finde auch, es ist frustig, wenn man so an Strukturen rangehen möchte und dann landet man immer nur bei Oberfläche.
Ja.
Ich glaube, ich habe den Vergleich schon mal gebracht. Ich habe total offenes Gefühl. Also wenn ich so über progressive Fantastik rede, zum Beispiel mit Judith oder mit Anna, dann bin ich immer so, auf der Wiese steht irgendeine Blume und ich habe mich da jetzt schon so weit runtergebuddelt, dass ich schon das ganze Wurzelwerk freigelegt habe und jetzt gucke ich, was man an der Wurzel vielleicht irgendwie ändern könnte. Und andere stehen oben auf der Wiese und sagen, oh, aber diese Blume ist gelb statt weiß. So, das ist jetzt der Unterschied, der reicht.
Ja, es ist wirklich so. Das Gute und das Schlechte gleichzeitig, nicht wahr, dass progressive Fantastik eine Selbstzuschreibung ist.
Ja. So, jetzt haben wir sehr viel geredet, sehr viel Frust abgelassen. Hashtag Podcast als Therapie.
Wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, Daumen hoch.
Ist die progressive Fantastik gescheitert? Was sagt ihr?
Ist sie gescheitert worden?
Hast du schon die Hoffnung aufgegeben?
Nein. Vielleicht in den konventionellen Kanälen, ja, aber generell nein. Ich glaube, dass die progressive Fantastik noch radikaler werden muss, damit die anderen dann wieder ein bisschen mitziehen, um dann dort anzufangen, wo wir 2020 angefangen haben, dass sie wieder auf den Stand kommen, also im Großteil.
Ich glaube auch, dass wir 2020 so ein bisschen mit demselben Mindset angefangen haben oder früher noch, dass auch so ein bisschen die wie bei Klimaschutz, also dass es tatsächlich eine Klimakatastrophe gibt, die wir noch verhindern können, wenn wir das Klima schützen, ja. Und dass es mittlerweile mehr um die Klimafolgenanpassung geht, auch auf dem Buchmarkt. Also eigentlich glaube ich das schon immer, ne? Seit ich schreibe, glaube ich, der Buchmarkt fährt jeden Moment gegen eine Wand und ich sitze irgendwie noch drauf und muss dann aufpassen, dass ich da halbwegs heil runterkomme. Und ich glaube, dass das immer noch der Fall ist, dass das Gefälle vielleicht noch steiler geworden ist und die Wand noch höher und noch schmerzhafter, wenn ich aufpralle. Weshalb ich mich schon mal gefragt habe, ob ich nicht mehr sitzen bleiben sollte, ob vielleicht der größte Widerstand wäre, das einfach nicht mehr zu tun. Also das heißt tatsächlich von Klimaschutz im Buchbusiness, und ich meine jetzt natürlich nicht das Klima, es ist im übertragenen Sinne gemeint, bin ich quasi zu Klimafolgenanpassung, wie können wir noch weiter kreativ und radikal sein, wenn das alles vor die Hunde geht. Also falls du eine Ja-Nein-Antwort wolltest, dann bin ich, glaube ich, tatsächlich, also ohne dass es ein Eingeständnis ist, dass ich damit aufhöre, bin ich, glaube ich, tatsächlich, wenn ich jetzt prozentual quasi das meiste nennen würde, was ich am häufigsten denke, dann ja, sie ist gescheitert worden.
Okay.
Ja, strukturell gescheitert worden.
Lena, du bist noch
aber
dran.
Genau. Ja. Widersprich uns, Lena, bitte.
Die Klimakatastrophe ist vielleicht deshalb so interessant, weil ich finde, dass es so ein bisschen ein ähnliches Phänomen teilweise ist. Es gibt ja so diese Sachen, dass es ganz schwer ist, so die Klimakrise zu erzählen, weil sie so groß ist, weil sie so allgegenwärtig ist. Und das ist, finde ich, die strukturelle Benachteiligung und Ausbeutung im Buchmarkt halt auch. Man hat so neue Impulse, man hat irgendwie vielleicht Ideen, Hoffnungen oder Aufbruchsstimmung und dann, ja, je länger man dann an irgendeinem Strang zieht, dann landet man am Ende halt doch wieder dabei, dass es einfach der Buchmarkt gescheitert ist. Weil der Buchmarkt nicht mehr das macht, was er soll.
Ja, ja.
Na, er macht verwertbare Kunst nach kapitalistischen Maßstäben. Er sorgt dafür, dass ganz viele Kleinverlage aufgeben, dass Buchhandlungen unabhängige aufgeben, dass AutorInnen auch aufgeben, weil sie sich einfach irgendwie einen Dayjob suchen müssen, weil sie davon nicht mehr leben können. Also das ist so der Teil, wo ich sagen würde, dass das gescheitert ist. Und die progressive Fantastik hängt da natürlich so drin in dem Ganzen.
Ja.
Ich sehe aber schon, dass es jetzt, denke ich, insgesamt, auch wenn Verlage es teilweise versuchen, dass sie sagen, es war nur ein Trend, Vampire, Werwolf für Diversity, so, und jetzt kommen wieder Feen oder so, also dass das Verlage auch schon versuchen, weil das einfacher für sie ist. Aber gerade so im Indie- und Kleinverlagsbereich würde ich schon sagen, dass da schon ein etwas größeres Umdenken teilweise angefangen hat, dass Leute sich auch so ein bisschen vernetzen, dass Interesse auch da ist an Themen, also ich gebe auch so Schreibworkshops, also auch zu progressiver Fantastik und sowas wie Prosa schreiben in gendergerechter Sprache. Und da ist zumindest genug Interesse da, dass ich sie bis jetzt noch nicht absagen musste oder so. Daher glaube ich, dass das schon irgendwo so ein bisschen weitergeht und so ein bisschen hineinwirkt, aber einfach so eine Art und Weise, die sehr klein ist und sehr Baby-Steps-mäßig. Und das zusammen mit der Tatsache, dass global gesehen uns also ein bisschen die Zeit wegläuft für große gesellschaftliche Veränderungen im guten Sinne, hat man sonst so das Gefühl, das reicht nicht und es ist gescheitert vielleicht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, wenn wir vielleicht irgendwo dahin kommen würden, dass die Welt vom Untergang gerettet wäre und wir uns wieder darauf konzentrieren könnten, Geschichten zu erzählen, dann wäre sie vielleicht auch nicht gescheitert. Aber ja, so, der Weltrettungsanspruch ist gescheitert. Dafür reicht's nicht. Und dann fragt man sich natürlich, sollte ich was anderes machen? Soll ich mit allen künstlerischen Sachen aufhören und doch irgendwo versuchen, Klimaaktivismus zu machen? Ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht, dass ich dafür gemacht bin und nun muss ich dann halt weiterschreiben und lektorieren und podcasten und herausgeben und so.
Aber vielleicht ist das Eskapistische daran, an der progressiven Fantastik, dass es manchmal reichen muss, sich selber zu retten und vielleicht noch ein paar mitzunehmen.
Ja.
Die man erreicht, wenn man das jetzt so als Praxis versucht.
Was mich am meisten immer noch so motiviert, ist halt so die Vernetzung, die dadurch entsteht.
Ja.
Also zum Beispiel Anna, die wir jetzt durch Queerwelten kennengelernt haben, vorher ja tatsächlich nicht kannten, sondern die wir nur kennen, weil sie ihre Heldenfresserin uns eingereicht hat. Und das, ja, also das ist dann schon was mir auch wieder Hoffnung gibt. Auch wenn es sehr schwierig ist gerade mit dem Schreiben und dem Buchmarkt und der progressiven Fantastik.
Literatur ist tot, lang lebe Literatur.
Jawohl, das ist ein gutes letztes Wort. Worüber reden wir denn jetzt noch im Audio-Extra? Jetzt haben wir alles gesagt, das ist alles gesagt.
Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht im Audio-Thema noch 15 Minuten unseren Frust ertragen. Aber wir haben im Vorfeld auch sehr so ein bisschen drüber gesprochen, dass es uns allen gerade manchmal schwerfällt, sich auf so Lesen von Romanen oder Kurzgeschichten oder so fiktionalen Sachen einzulassen, sondern dass wir dann teilweise gerade eher Sachbücher lesen. Weil die manchmal doch noch etwas Hoffnung stiften. Oder zumindest die uns gut abholen gerade. Und deswegen machen wir im Audio-Extra jetzt nochmal ein paar Sachbuchempfehlungen.
Jawohl.
Vorher, Anna, konntest du ja nochmal erzählen, wenn Leute dir jetzt auf Instagram zum Beispiel folgen wollen für mehr Buchmarkt-Rants oder so oder deine Bücher kaufen. Wir packen das natürlich auch in die Shownotes, aber du kannst es ja nochmal sagen.
Ja, also ich bin auf Instagram als Anna Zabini zu finden oder im Wiener Schreibsalon, wo dann auch noch andere coole Leute dabei sind. Auch auf Instagram und sonst habe ich eine Card, wo ihr eine Liste meiner bisherigen Veröffentlichungen sehen könnt. Aber ich könnte es auch einfach in die Queerwelten hineinschauen, da ist die Chance nicht so schlecht, dass irgendwo dazwischen ein Textschnipsel von mir drinnen ist.
Das stimmt. Genau. Und wie gesagt, den Roman gibt es bei Ohne Ohren.
Genau.
Ja, super. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Das war sehr schön.
Danke für die Einladung.
Und jetzt zum Schluss, bevor wir die Folge beenden, noch mal kurz der Reminder. Wir werden zu dem Thema noch eine Live-Folge machen im Oktober. Termin gibt's noch nicht genau, aber das könnt ihr dann aus unseren Social-Media-Kanälen ersehen. Wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, könnt ihr euch auch gerne melden bei uns. Wenn ihr selbst progressive Fantastik schreibt oder herausgibt oder verlegt, dann schauen wir, was wir möglich machen können, um einen Termin zu finden, wo möglichst viele können.
Das war unsere 70. Folge. Ist die progressive Fantastik gescheitert? Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod @literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast trotzdem immer noch mögt, erzählt auch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr uns den Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Oktober und sagen danke fürs Zuhören.
Danke. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna,
Bapf,
Boni,
Brophy,
Caroline,
Katrin,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Dominik,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elia,
Elias,
Eva,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Jana T,
Janis,
Jan Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Judith,
Julia,
Justine,
Kai,
Karma,
Katrin,
Katha,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Mara,
Marcel,
Marco,
Mario,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mück,
Nachi,
Nikolas,
Nimea,
Nodette,
Patrick,
Paula,
Petter,
Philipp,
Projektmyra,
Rabenkönigin,
Ralf,
Resa,
S,
Sarah,
Schreiberling,
Skinny,
Shelly,
Zoll,
Sphärenmeisters Spiele,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tino,
Tjörn,
Tobias,
Vanessa,
Vic,
Senja.
Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.